NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Annette Wieners. Schönen guten Abend. Was über das neue Zivilschutzkonzept berichtet wird, das sorgt für Hohn und Spott oder für Panik, je nach Konstitution. Wir sollen Vorräte hamstern für den Krisenfall. Katastrophenschützer versuchen nun alle wieder zu beruhigen. Darüber berichten wir und wir kommentieren das auch. Dann schauen wir nach Italien. Jetzt gerade läuft die Pressekonferenz nach dem Dreiergipfel Italien, Frankreich, Deutschland. Thema ist die EU nach dem Brexit. Unser Korrespondent ist dran. Und später lassen wir uns noch erklären, warum Nein nicht immer Nein heißen soll. Gina-Lisa Lofink ist verurteilt worden. Ein umstrittener Prozess geht umstritten zu Ende. Zuerst aber gucken wir in den Keller. Hamsterwitze ausverkauft, hieß es heute schon schnell in den sozialen Netzwerken. Mancher kann es kaum fassen, was im neuen Zivilschutzkonzept der Bundesregierung stehen soll. Der Bürger soll Lebensmittel auf Vorrat kaufen. Hamstern für den Krisenfall. Von höchster politischer Stelle soll uns das geraten werden. Zu unserer Sicherheit. Einzelheiten von Julia Barth aus Berlin.
Am Mittwoch will Thomas de Maizière die neue Konzeption zivile Verteidigung dem Bundeskabinett vorlegen. Zum Inhalt der rund 70 Seiten war ihm heute deshalb noch nichts zu entlocken. Nur die grundsätzliche Antwort auf die Frage, warum es das überhaupt braucht.
Unser Zivilschutzkonzept beruht im Wesentlichen noch auf Gefährdungslagen des Kalten Krieges. Das ist überholt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat uns auch aufgefordert, ein neues Konzept zu machen.
Das war vor gut 4 Jahren. Jetzt ist das Konzept fertig. Es dient im Wesentlichen dazu, auf die veränderten Bedrohungslagen angemessen reagieren zu können. Denn auch wenn es aktuell nicht zu befürchten ist, so sollen Staat und Bevölkerung vorbereitet sein. Nicht nur auf eine Naturkatastrophe wie ein Hochwasser, sondern auch auf eine Pandemie, auf einen Chemiewaffenangriff, auf eine Cyberattacke, die das Stromnetz lahmlegt oder auf einen Terroranschlag. Grundsätzlich richtig, finden die Grünen. Auch Hans-Christian Ströbele ist der Ansicht, das Konzept zur zivilen Verteidigung braucht dringend ein Update. Aber
in dieser Zeit, das jetzt so in die Öffentlichkeit zu blasen, schürt völlig unbegründete Ängste und verunsichert die Bevölkerung.
Denn, so der Vorwurf, mit dem Konzept würde zivile Vorsorge mit militärischen Szenarien und Hinweisen auf die Terrorgefahr vermischt. Auch die Linkspartei bezeichnet die Pläne als Panikmache. Sie stört sich vor allem daran, dass das Konzept den Bürgern empfiehlt, ausreichend Trinkwasser und Lebensmittel vorzuhalten, um sich im Katastrophenfall selbst versorgen zu können, bis die Notfallversorgung des Staates anläuft. Für Parteichefin Katja Kipping nur einer von einer ganzen Reihe völlig absurder Vorschläge in den vergangenen Tagen.
Also nach dem Ruf nach Burka-Verbot und dem Angriff auf die doppelte Staatsbürgerschaft sollen nun die Bevölkerung aufgefordert werden, zu Hamsterkäufen und Nahrungsvorräte anzulegen. All diese Vorschläge dienen mitnichten dazu, reale Sicherheit zu schaffen, aber sie befördern natürlich ein Gefühl von Panik und eines Ausnahmezustands.
Ein Vorwurf, den der Innenminister über seinen Sprecher zurückweist. Schon heute, so Johannes Dimroth, werde eine solche Vorratshaltung empfohlen, mit dem aktualisierten Konzept also nicht neu erfunden. Und tatsächlich findet man auf der Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe konkrete Tipps, was für den Fall der Fälle im Haus sein sollte. 14 Liter Trinkwasser pro Person für eine Woche etwa und Lebensmittel, die auch ohne Kühlung haltbar sind.
Auch jetzt ist es schon so, dass Sie dort sehr hilfreiche Tipps finden, was und wie zu tun ist, wenn man als Privathaushalt hier Vorsorge treffen möchte. Das hat mit Panikschüren überhaupt nichts zu tun, sondern ist ganz im Gegenteil ein sehr ausgewogenes und zielgruppenorientiertes Beratungsangebot.
Ein Angebot, das vom Großteil der Bevölkerung bis heute wohl weitgehend unbemerkt geblieben ist. Das könnte sich jetzt ändern. Denn über das gesamte Konzept, so der Plan, soll in den nächsten Monaten ein offener gesellschaftlicher Diskurs geführt werden.
Tja, was kann man erwarten, wenn das Zivilschutzkonzept für Deutschland zum ersten Mal seit den 90er Jahren neu aufgelegt wird? Was ist modern und angesagt im Krisenfall? Im Grunde wohl das, was auch früher schon galt. Essen, Trinken, Energie und Geld. Vielleicht kein Grund, sich aufzuregen? Jens Wiening kommentiert.
Nein, liebe Linke und Grüne, ich bin nicht verunsichert, weil mir jemand rät, ein paar Liter Wasser und ein paar Dosen Ravioli in den Keller zu legen, wenn auch nur für alle Fälle. Ehrlich gesagt, die liegen da längst, auch ohne Katastrophenszenario. Und ich möchte selbst entscheiden, was mich verunsichert. So viel Aufgeklärtheit und Menschenverstand sollten Sie einem mündigen Bürger und Wähler zutrauen. Das mal so ganz direkt. Dass nach Jahren ein Zivilschutzkonzept überdacht wird, ist nicht nur in Ordnung, es ist längst überfällig. Die Digitalisierung des Landes schreitet immer weiter voran. Wir leben in einer vernetzten, funktionierenden und perfekten Welt. Sie gaukelt einem vor, dass immer alles funktioniert. Ich habe ein paar Mal Stromausfälle in meiner Kommune erlebt, zum Teil über Stunden. Der abrupte Zusammenbruch der digitalen Wirklichkeit ließ es ziemlich dunkel werden. Also so richtig dunkel, weil es spät abends war. Und wenn dann der erste Nachbar an der Tür klopft, weil klingeln geht ja nicht, die Dinger funktionieren ja nur mit Strom, und nach einer Kerze fragt, dann merkt man, wie abhängig und künstlich unsere Wirklichkeit in den vergangenen Jahren geworden ist. Immerhin gab es in den Tagen danach viel zu essen. Die unfreiwillig angetauten Lebensmittel aus der Tiefkühle mussten zur Sicherheit weg. Okay, zugegeben. Das war harmlos mit dem Stromausfall. Aber natürlich sind unsere Versorgungssysteme angreifbar geworden. Ein kleines Computervirus reicht aus. Es gibt wohl keine öffentliche Wasserversorgung mehr ohne Computer und Strom. Selbst so manches Radio läuft nur noch mit Internet. Und das geht ja nur richtig mit Strom. Nordrhein-Westfalen bestellt Millionen Jodtabletten aus Sorge, dass eines der Pannenatomkraftwerke in Belgien auseinanderfliegt. Gefühlt erleben wir jedes Jahr ein Hochwasser. Auch Terrorattacken mit dreckigen Bomben sind möglich. Natürlich, im Kino haben wir solche Szenarien schon x-mal mit Popcorn und Cola verfolgt. Und bitte, das ist jetzt keine Panikmache, sondern nur ein ehrlicher Blick auf mögliche Szenarien in einer digitalen Wirklichkeit. Also bereiten wir uns auf diese Eventualitäten vor und gehen davon aus, dass sie nicht eintreten. Im Flugzeug bekommen wir vor dem Abflug auch die Sauerstoffmasken und Rettungswesten erklärt. Steigt deshalb jemand aus dem Flieger? Nein, weil wir damit leben, ganz ohne Panik.
Jens Wiening kommentierte das neue Zivilschutzkonzept und die Kritik daran für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Türkei ist schon wieder von Säubern die Rede. Nach dem Bombenanschlag auf eine kurdische Hochzeit im Südosten des Landes soll der Kampf gegen die Terrorgruppe IS verstärkt werden. Und zu diesem Zweck will die türkische Regierung mit weiteren syrischen Rebellenorganisationen zusammenarbeiten. Nur Kurden dürfen es nicht sein, Thomas Bormann berichtet.
Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu wählte deutliche Worte. Die türkisch-syrische Grenzregion müsse vom IS komplett gesäubert werden, sagte der Minister. Bislang jedoch kontrolliert die IS-Terrormiliz weite Gebiete im Norden Syriens, direkt an der Grenze zur Türkei. Das will die türkische Regierung nicht mehr hinnehmen. Sie unterstützt deshalb Rebellengruppen, die möglicherweise bald von türkischem Boden aus IS-Stellungen im Norden Syriens angreifen sollen, um sie aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Kurdische Gruppen, die im Norden Syriens ebenfalls gegen den IS kämpfen, will die Türkei ausdrücklich nicht unterstützen, damit die Kurden nicht noch mehr Land und Einfluss in Syrien gewinnen. Aus Sicht der türkischen Regierung sind die kurdischen Kämpfer in Syrien Terroristen, genau wie die IS-Kämpfer. Außenminister Çavuşoğlu wies Vorwürfe zurück. Die türkische Regierung habe bislang tatenlos zugesehen, wie sich die IS-Terrormiliz in türkischen Städten wie Gaziantep ausbreite. Çavuşoğlu betonte, die Türkei werde den Kampf gegen IS bis zum Ende weiterführen. Der Minister sagte weiter, die Türkei habe dem IS bereits einen großen Schlag versetzt, weil sie die Quelle an ausländischen Kämpfern ausgetrocknet habe. Man habe die Kämpfer daran gehindert, durch die Türkei nach Syrien zu fahren. Es seien auch Kämpfer in Haft, so Minister Çavuşoğlu. Die Ermittler in Gaziantep haben weitere Hinweise gefunden, dass der Anschlag auf die kurdische Hochzeitsfeier am Samstagabend von der Terrormiliz IS ausgeführt wurde. So sei der verwendete Sprengsatz vom selben Typ wie bei 2 IS-Anschlägen im vergangenen Jahr. Die Zahl der Todesopfer des Anschlags vom Samstagabend ist heute auf 54 gestiegen, weil einige Schwerverwundete ihren Verletzungen erlegen sind. Mehr als die Hälfte der Getöteten sind Kinder und Jugendliche, die jüngsten waren erst 4 Jahre alt.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag befasst sich seit heute mit der Zerstörung von Kulturgut, mit zerstörten Mausoleen und einer Moschee in Timbuktu in Mali. Die Bauten gehörten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es waren jahrhundertealte Bauwerke mit großer religiöser Bedeutung, vor 4 Jahren kaputtgehauen, zum Teil mit Äxten, zur Verteidigung des wahren Islam, wie es ein Scharia-Experte bezeichnet hat. Ein mutmaßlicher Dschihadist steht vor Gericht. Ludger Kazmierczak berichtet aus Den Haag.
Ahmad al-Faqi al-Mahdi ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Hier im Saal 1 des Internationalen Strafgerichtshofes gibt er den höflichen Angeklagten im dunklen Anzug mit frisch gebügeltem Hemd und gestreifter Krawatte. Die Richter spricht er mit Euer Ehren an. Ein geläuterter Sünder, der sich bei den Bewohnern von Timbuktu für die Zerstörung der mittelalterlichen heiligen Gräber entschuldigt. Dies war der letzte Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe. Betrachtet mich bitte als Sohn, der vom rechten Weg abgekommen ist. Ich hoffe, dass die Menschen in Timbuktu mir vergeben und meine Entschuldigung akzeptieren werden. In den Videos aber, die das Anklageteam zum Prozessauftakt vorführt, ist ein ganz anderer Mann zu sehen. Ein Fanatiker im langen, verstaubten Gewand mit Turban auf dem Kopf. Ein Kämpfer, der die Vernichtung der malischen Gedenkstätten damit rechtfertigt, den wahren Islam propagieren zu wollen. In ihrem Eröffnungsplädoyer machte Chefanklägerin Fatou Bensouda noch einmal klar, dass der Feldzug der islamistischen Rebellen gegen Moscheen und die heiligen Grabstätten nicht nur Attacken auf Mauern und Steine waren. Gezielte Angriffe auf historische Gebäude und religiöse Gedenkstätten sind nach unserem Statut ein Kriegsverbrechen. Es sind schwere Verbrechen, die von der Justiz verfolgt werden müssen. Menschenrechtler hatten zuvor kritisiert, dass der Angeklagte sich nicht auch wegen anderer Straftaten verantworten muss, wegen der Vergewaltigung und sexuellen Ausbeutung von Frauen. Wenn es Beweise für solche Verbrechen gäbe, so der Vorsitzende Richter, könnten diese Gegenstand eines separaten Prozesses sein. Dieses Verfahren wird also nicht ausgeweitet und wohl noch in dieser Woche zu Ende gehen. Da al-Mahdi sich schuldig bekennt, bleibt nur noch die Frage, wie hoch die Strafe ausfällt. Die Staatsanwaltschaft will 9 bis 11 Jahre fordern. Dieses Strafmaß würde der Angeklagte akzeptieren. Auch wenn das Urteil noch nicht gesprochen ist, für Malis Botschafter in Den Haag, Sekou Cissé, ist das wichtigste Ziel bereits erreicht. Heute an diesem 22. August 2016 ist ein historischer Schritt gemacht worden. Nicht nur für den Strafgerichtshof, sondern auch für die Bevölkerung in Mali, die immer bemüht war, die Taten der bewaffneten Gruppen im Norden des Landes aufzuklären, um den zahlreichen Opfern dieser schrecklichen Verbrechen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als Chef der Hisba, eine Art Moralbrigade, die die Einhaltung der Scharia überwachte, habe al-Mahdi mindestens 9 Mausoleen dem Erdboden gleichmachen lassen. Grabstätten großer Gelehrter, die von den Einwohnern der Wüstenstadt Timbuktu verehrt und angebetet wurden. Und diesem heiligen Kult wollten die islamistischen Rebellen ein Ende bereiten. Die meisten Kulturdenkmäler sind mittlerweile wieder aufgebaut worden, um, so Fatou Bensouda, den Menschen ihre Identität, ihre Geschichte und ihre Religion wiederzugeben.
Kleine Insel, großer Aufmarsch. Auf Ventotene in Süditalien leben etwa 500 Menschen. Sommergäste sind das Hauptgeschäft. Aber heute musste man umdisponieren. Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Hollande und der italienische Regierungschef Renzi haben Ventotene besucht, um als Dreiergipfel die Zukunft der EU zu besprechen. Genauer gesagt, die Zukunft nach dem Brexit. Ralf Siener, ist denn schon bekannt, was das Treffen auf Ventotene gebracht hat?
Nein, nicht wirklich. Also mein Kollege Markus Preis, der für das ARD-Fernsehen an Bord dieses Kriegsschiffes der Garibaldi ist, hat gerade über Twitter ein Foto geschickt. Darauf kann man sehen, dass es Frau Merkel gut geht und auch Herrn Renzi und Monsieur Hollande, die stehen nämlich auf diesem Flugzeugträger und fangen gerade an mit ihrer Pressekonferenz. Das Dumme ist nur, das Internet auf diesem Flugzeugträger, das für Zivilpersonen zur Verfügung steht, ist zu schwach, um diese Pressekonferenz jetzt schon zu übertragen. Aber was man sagen kann, ist, dass die drei erst einmal die Insel besucht haben, Ventotene, also diese Insel, auf der Altiero Spinelli, der große Europäer, der italienische Antifaschist, diese Idee der Vereinigten Staaten von Europa konzipiert hat, 1942. Und man hat das Grab dort besucht, man hat Blumen niedergelegt. Und das war natürlich das Signal, wir brauchen neue Ideen für Europa. So kann es einfach nicht weitergehen, wenn wir die vielen Euroskeptiker überzeugen wollen. Ganz klar das Signal, das von dieser Insel ausging. Und man muss natürlich sich jetzt was überlegen, wie geht man mit dem Brexit um, also mit den Briten, wie geht man mit der Flüchtlingskrise um? Und das sind große bewegende Fragen.
Aber kann man da als Dreiergipfel wirklich was anpacken oder ist das tatsächlich nur eine Symbolveranstaltung?
Das hat schon was Symbolisches, aber es zeigt auch, wie sich die Gewichte verschieben. Natürlich können die drei nicht für Europa jetzt ein griffiges Konzept vorlegen oder eine Verhandlungsstrategie mit London. Aber was ja spannend ist, dass plötzlich Renzi wie aus dem Nichts auftaucht, ein Irrsinns-Mini-Gipfel choreografiert, der findet auf einer Insel statt, auf einem Flugzeugträger mit viel hin und her, Helikoptergefliege und so weiter. Das ist ja das Signal, Italien will ernster genommen werden in Europa, will eine Führungsrolle spielen, zusammen mit Frankreich. Und plötzlich steht Frau Merkel, und das ist auch auf diesem Foto, das Preis gerade getweetet hat, ganz klar zu sehen, fast etwas neben diesen beiden Männern. Und das sind ja Vertreter der Richtung, lasst uns ruhig viel Geld ausgeben. Lasst uns die Maastricht-Kriterien nicht ganz so ernst nehmen. Lasst uns Konjunkturprogramme auflegen, damit wir die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Und Merkel mit ihrer Sparsamkeitsrichtung und Schäuble stehen plötzlich etwas abgedrängt von diesem Club Mediterranee Hollande-Renzi da. Das heißt, es macht sich in der EU ein neuer Kern breit. Merkel hat ihren Koalitionspartner Großbritannien verloren in Sachen Sparsamkeit, Marktwirtschaft. Und insofern formiert sich vielleicht hier heute im Mittelmeer so etwas wie ein neuer EU-Kern und eine neue Richtung.
Aber dieser neue EU-Kern nimmt sich auch zum Ziel, den nächsten Gipfel der 27 EU-Staaten in knapp einem Monat vorzubereiten. Ist das nicht vielleicht ein bisschen hochgegriffen?
Ja, sicherlich. Da wird Renzi und Hollande werden noch merken, dass sie mächtig auf Widerstand stoßen, gerade bei dieser Idee solidarisches Europa. Die osteuropäischen Staaten, die Merkel ja auch noch besucht in den nächsten Tagen, sie werden an ihrer Linie festhalten. Keine Flüchtlingsaufnahme mit uns.
Ralf Siener, Dankeschön über das Gipfeltreffen von Ventotene heute. In manchen Werken von VW geht im Moment kaum noch was. Flexibilisierungsmaßnahmen bis zur Kurzarbeit heißt das. Das wird in Aussicht gestellt, denn VW streitet sich mit zwei Zulieferern um unbezahlte Rechnungen und bekommt für die Fertigung der Fahrzeuge keine Teile mehr. Die Schuldfrage ist nicht so klar, wie VW es spontan dargestellt hatte, denn der Konzern hat die Zulieferer möglicherweise selbst in Bedrängnis gebracht. Eine Kettenreaktion droht, bis zu 500 Lieferanten könnten vom aktuellen Produktionsausfall schon betroffen sein. Und es sind zehntausende Arbeitsplätze, um die es geht. Je nachdem, wie es weitergeht, werden auch die Sozialkassen in Anspruch genommen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium schaltet sich jetzt ein mit einer Mahnung. Charlie Grüneberg berichtet.
Ein Appell an die hohe Verantwortung der Unternehmen. So nennt der Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Mahnung an Volkswagen und seine Zulieferer. Ob ein Antrag des VW-Konzerns auf Kurzarbeit erfolgreich wäre, konnte die Sprecherin des Arbeitsministeriums nicht sagen. Der Antrag müsse bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt und dann dort geprüft werden. Dass der VW-Konzern darüber nachdenkt, sorgt für Kritik. So schreibt der CDU-Wirtschaftspolitiker Bareis über den Kurznachrichtendienst Twitter, der Streit dürfe nicht auch noch über die Sozialkassen finanziert werden. Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion Ernst sagte im Deutschlandfunk, sollte sich herausstellen, dass VW an der Eskalation selbst schuld sei, müsse das Unternehmen die Kosten des Produktionsstopps alleine tragen. Ernst kritisierte auch, dass sich der Konzern bei lebensnotwendigen Teilen auf nur je einen Lieferanten verlasse.
Uniper kommt, das neue Unternehmen des Energiekonzerns E.ON. Die Gas- und Kohlekraftwerke von E.ON werden abgespalten und in einer eigenen Firma zusammengefasst, börsennotiert, gewinnorientiert. Und das bedeutet, da wird es auch für die Mitarbeiter richtig zur Sache gehen. Jörg Marksteiner berichtet aus Essen.
In 3 Wochen soll es soweit sein. Dann wird aus der Kraftwerkstochter von E.ON eine eigene börsennotierte Firma. Und die startet direkt mit einem hohen Verlust und einem scharfen Sparkurs. Wir müssen an die Personalkosten ran, bekräftigte Uniper-Chef Klaus Schäfer heute in einer Telefonkonferenz.
Auch in der Vergangenheit war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen betriebsbedingte Kündigungen soweit irgend möglich natürlich vermeiden. Und dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Instrumenten, die dafür vorgesehen sind, um genau das auch hinzubekommen. Als Ultima Ratio war es nicht ausgeschlossen in der Vergangenheit und wird es nach vorne auch nicht ausgeschlossen sein.
Insgesamt hat Uniper europaweit 14.000 Mitarbeiter, davon 5.000 in Deutschland. Wie viele es künftig noch sein werden, das soll erst nach dem Börsengang gesagt werden. Zusätzlich zum Personalabbau will Uniper außerdem bis Ende kommenden Jahres Firmenteile im Wert von 2 Milliarden Euro verkaufen. Insgesamt hat der Düsseldorfer Kraftwerkskonzern im ersten Halbjahr einen Verlust von fast 4 Milliarden Euro gemacht. Während es im Gasgeschäft und Energiehandel noch ganz gut lief, musste vor allem der Wert der Kohlekraftwerke und Gasspeicher massiv nach unten korrigiert werden. Das macht den Großteil der Milliardenverluste aus. Ein Grund sind dabei auch die zunehmenden Debatten um einen vorzeitigen Kohleausstieg in vielen europäischen Ländern. Uniper geht inzwischen davon aus, dass einige Anlagen in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland möglicherweise schon vor dem Ende ihrer technischen Lebenszeit vom Netz gehen könnten.
An den Bahnhöfen der Republik bündelt sich das Leben. Das hier sind zum Beispiel Schlagzeilen nur von heute Nachmittag. Verletzter bleibt nach Streit auf Gleisen liegen in Bergisch Gladbach. Betrunkene Frauen greifen Reisende an in Berlin. Oder Mutter beschäftigt, Kind bleibt am Bahnhof zurück in Magdeburg. Da ist es doch ein enormer Lichtblick, dass der Bahnlobbyverein namens Allianz pro Schiene das Augenmerk auch auf die besseren Seiten der Bahnhöfe lenkt. Zum Bahnhof des Jahres wurden heute der Hauptbahnhof in Stralsund und der S-Bahnhof in Steinheim gekürt. Dagmar Pepping berichtet.
Jurymitglied Karl-Peter Naumann bekommt glänzende Augen, wenn er über den Hauptbahnhof Stralsund spricht. Sauber, sehr freundliches Personal beim Service und bei der Sicherheit. Eines der besten Bahnhofsbistros in Deutschland. Dazu ein einladender Vorplatz, lobt der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn. Naumann gefällt aber insbesondere die Architektur.
Es ist dieser tolle Querbahnsteig mit Glasüberdachung, wenn die Sonne scheint. Wenn ich in die Bahnhofshalle gehe mit so wunderschönen Wandgemälden zur Ostsee, da fühle ich mich einfach angekommen im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern.
Der Bahnhof mit 6 Gleisen an 3 Bahnsteigen war von 1999 bis 2003 umfassend saniert worden. Für sein Team in Stralsund stehe der Kunde im Mittelpunkt, sagt Bahnhofsmanager Ingo Mau, der insgesamt 130 Bahnhöfe in der Region Rostock-Stralsund betreut. Der Hauptbahnhof Stralsund sei aber sein Schmuckkästchen.
Und wird nochmal einen Anschub geben, noch einen Klick besser zu werden. Ich kann das gar nicht erwarten, unserem Bahnhofsteam diese Botschaft zu überbringen.
Der Bahnhofsmanager hofft, dass die Auszeichnung, die übrigens ohne Preisgeld vergeben wird, der Tourismuswirtschaft in der Region weiterhilft.
Und hoffen, dass uns noch mehr Gäste, Reisende per Bahn in Stralsund besuchen.
Erstmals in der 13-jährigen Geschichte der Preisverleihung geht eine Auszeichnung nach Nordrhein-Westfalen. Und zwar nach Steinheim im Kreis Höxter. Die Jury um Karl-Peter Naumann lobte den S-Bahnhof der 13.000 Einwohnerstadt an der Strecke zwischen Paderborn und Hannover als König der S-Bahnhöfe.
Es war einfach auch erstmal ein Wohlfühlbahnhof. Man hat auf einer S-Bahn-Station nichts erwartet. Ja, und man stellt plötzlich fest, es gibt da also ein wunderschönes Bahnhofsgebäude mit Cafeteria, mit einem Restaurant, mit einem Fahrkartenschalter, das nett möbliert ist, wo ich auch warten kann.
Dazu eine Ladestation für E-Bikes, wichtig für Fahrradtouristen, die eine Tour durch das angrenzende Weserbergland planen. In der Allianz pro Schiene sind insgesamt 23 Organisationen zusammengeschlossen, darunter Umwelt-, Verkehrs- und Verbraucherverbände. Vorschläge für den nächsten Bahnhof des Jahres kann übrigens jeder Bürger einreichen.
Gina Lisa Lofink ist vom Next Topmodel zum umstrittenen Fall geworden. Sie hat zwei Männer beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Es gab ein Video dazu im Internet. Es gab zuletzt sogar politische Diskussionen über die Art von Neinsagen, die sie gewählt hatte. Und es wurde ein neues Strafrecht gefordert. Aber heute gab es eine krachende Niederlage vor Gericht. Gina Lisa Lofink muss 20.000 Euro Strafe zahlen, weil sie die Männer nach Ansicht der Richter zu Unrecht beschuldigt hat. Ulf Morling berichtet.
Ich bin nicht hier, um berühmt zu werden, das war ich früher auch schon, sagt Model Gina Lisa Lofink in ihren letzten Worten, bevor das Urteil fällt.
Ich finde es halt schlimm alles. Ich finde es ganz, ganz traurig.
Nach dem Schuldspruch über 20.000 Euro Geldstrafe ist Lofink sprachlos, stürmt aus dem Gerichtsgebäude und fährt im Taxi davon. Die 29-Jährige hat zwei Männer fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt. Davon ist das Gericht nach 6 Prozesstagen überzeugt. In Gänze seien die Anschuldigungen des Models widerlegt, so die Richterin. Nach dem Besuch einer Nobeldisco im Juni 2012 war das Model mit dem VIP-Betreuer eines Berliner Clubs und einem aserbaidschanischen Fußballprofi in eine Wohnung gegangen und hatte mit beiden Männern Sex. 2 Wochen später hatte sie wegen Vergewaltigung angezeigt, nachdem ein Video von der Sexnacht im Internet aufgetaucht war. Es sei alles gegen ihren Willen geschehen und ihr seien wohl K.O.-Tropfen unbemerkt verabreicht worden, so das Model bei der Polizei. Nichts davon stimmt, davon ist das Gericht heute überzeugt. Lisa Jani zum Urteil.
Das Gericht ist zu der Auffassung gelangt, dass es keine Vergewaltigung hier gegeben hat und dass die Anzeige einer Vergewaltigung falsch war. Das Gericht hat dies an mehreren Punkten festgemacht, insbesondere an der Vernehmung von der Angeklagten damals als Zeugin, auch an einem ärztlichen Attest, was heute eingereicht wurde, und auch an umfangreichem Videomaterial.
Die Staatsanwältin sprach im Prozess von Glück, dass es das Video der Tatnacht gebe. Keinerlei Gewaltanwendung, stattdessen Tanz- und Computerspiele und einvernehmlicher Sex seien da zu sehen. Lohfink verabschiede sich am Morgen mit Küsschen und treffe am Abend nach der Tat einen der angeblichen Vergewaltiger wieder. Später schrieb sie ein SMS an ihn: Ich vermisse dich, würde so gern in deinen Armen einschlafen. Einige stilisierten Lohfink während des Prozesses zu einer vergewaltigten Frau, die in ihrem Prozess zum Opfer gemacht werde. Von einigen Politikern wurde der Fall auch benutzt, um eine schnellere Verschärfung des Sexualstrafrechts, wie im Juli geschehen, durchzusetzen. Lohfinks Verteidiger Burkhard Benneken hält das Urteil für einen Skandal.
Die Richterin hat alles zum Nachteil von Frau Lohfink ausgelegt, ganz entscheidende Stellen aus dem Video einfach gar nicht kommentiert. Zum Beispiel, dass sie mehrfach Nein gesagt hat, nicht nur an der einen Stelle, sondern an vielen Stellen, dass sie gewürgt wurde. Das hat heute nicht gezählt. Und ich mache mir wirklich Sorge um alle Frauen in Deutschland, die solche Taten anzeigen.
Zwar sagt Lohfink auch Nein im Video, das betraf laut Urteil aber ihre Weigerung, gefilmt zu werden beim Sex. Wegen des Ignorierens ihres Wunsches waren die beiden Männer bereits zu Geldstrafen verurteilt worden. Richterin Antje Ebner sprach im Urteil mehrfach von ganz klar einvernehmlichem Sex. Sie kritisierte, dass Lohfink sich zwar persönlich immer wieder über die Medien geäußert habe zu der angeblichen Vergewaltigung. In ihrer Prozesserklärung über die Anwälte habe es hingegen geheißen, sie habe nie von einer Vergewaltigung gesprochen. Gegen das heutige Urteil will die Verteidigung Berufung einlegen.
Nach den Olympischen Spielen ist vor den Paralympics. Die bisherigen Spiele sind feierlich beendet worden, inklusive der Fernsehübertragungen. Die Athletenverbände haben Bilanz gezogen und die Journalisten sind zum Teil abgereist. Aber in Rio gehen die Spiele der Athleten mit Behinderung jetzt erst los. Es ist schon immer so gewesen, dass die Paralympics im Schatten der vorangegangenen Wettbewerbe stehen. In diesem Jahr aber in Brasilien ist es besonders auffällig. Die Kassen sind leer. Anne Herberg aus Rio.
Felipe Gomes sprintet los. Er kennt die Trainingsbahn, auch ohne sie zu sehen. Der 29-Jährige ist blind und Brasiliens größte Medaillenhoffnung im 200-Meter-Sprint bei den Paralympics. Vor 4 Jahren in London holte er Gold. 80.000 Zuschauer klatschten, die Hymne wurde gespielt und alle feierten mit mir meinen Sieg. Ich wollte losrennen und alle umarmen. Es war wunderbar. Das will ich hier in meiner Heimatstadt Rio wiederholen. Doch die Paralympics stehen unter keinem guten Stern. Oder, wie es Sir Philip Craven ausdrückt, Chef des Internationalen Paralympischen Komitees. In der 56-jährigen Geschichte der Paralympischen Spiele standen wir noch nie solchen Umständen gegenüber. Das liegt in erster Linie daran, dass Rio pleite ist und dass für Olympia ausgegeben wurde, was eigentlich für beide Events hätte reichen sollen. Im Budget der Paralympics klaffte zuletzt ein Loch von umgerechnet 55 Millionen Euro. Delegationen ärmerer Länder warten auf die zugesagte Reisekostenunterstützung. Ihre Teilnahme steht auf der Kippe. Aber es liegt in unserer paralympischen DNA, Hindernisse als Chancen zu sehen, Dinge anders zu machen. Und das machen wir jetzt hier. Der Rotstift wurde angesetzt, bei Austragungsorten und bei Personal. Und nach gerichtlichem Hin und Her wird die Regierung in Brasilia nun doch ein finanzielles Hilfspaket schnüren. Kurz, die Steuerzahler müssen die leeren Kassen für die Paralympics füllen, die am 7. September beginnen sollen. Das Interesse der Sponsoren und Zuschauer hält sich jedoch in Grenzen. Und bisher wurden nur rund 12% der 2,3 Millionen Tickets verkauft. Ich mag die Paralympischen Spiele sehr. Die Athleten mit Behinderung sind für mich die größeren Kämpfer. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Aber ob ich neben der Arbeit ins Stadion kann, muss ich sehen. Ich glaube, das fällt so ein bisschen ins Abseits. Die Priorität war Olympia. Das sollte nicht so sein, aber ich glaube, es ist so. Dabei holt Brasilien bei den Spielen für Menschen mit Behinderung erfahrungsgemäß mehr Medaillen als bei Olympia. Der Behindertensport gewinnt an Bedeutung und an Bekanntheit. Seine Athleten aber bekommen die Finanzkrise in Rio ebenfalls zu spüren. Selbst Goldkandidaten wie Felipe Gomes. Teilweise konnte ich nicht zu wichtigen Wettkämpfen reisen, denn das Geld ist ohnehin knapp und jetzt wurde es noch mal gekürzt. Seit 2 Monaten haben wir unsere Sportstipendien nicht ausbezahlt bekommen. Aber wir sind es gewöhnt, Schwierigkeiten zu überwinden, trotzdem zu siegen. Das hat einen ganz besonderen Geschmack.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.